Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Make Podcast great again.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de und für die heutige Folge beziehungsweise für die dieswöchige Folge haben wir uns überlegt, natürlich über die zurückliegenden Länderspiele zu diskutieren, über die Playoffs und natürlich auch über die zwei Testspiele im abschließenden Länderspieljahr der deutschen Nationalmannschaft. Und gut, bei den Playoffs für die Weltmeisterschaft, da werden wir sicherlich nicht ganz so viel diskutieren können, weil da ging alles 0-0 aus, aber ein Spiel haben wir uns rausgepickt, Italien. Besprechen wollen wir das heute mit Manu, talentfrei 92 auf Twitter. Moin Manu.
Servus.
Und mit Christoph, Christoph_90+. Moin Christoph.
Moin.
Beide natürlich auch Redakteure von 90+ und können natürlich gerne in die Artikel reinklicken, die auf 90plus.de zu finden sind. Jetzt wollen wir uns direkt konzentrieren auf die deutsche Nationalmannschaft. Das hat natürlich Priorität und wir beginnen mit dem Spiel vom Freitag gegen die Three Lions, gegen England. Und ich muss ja gestehen, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen vom Spiel. Ja, war da nicht so sonderlich angetan, aber der Manu hat mir gerade gesagt, hättest du mal die erste Halbzeit geguckt, da gab es durchaus ein paar positive Erkenntnisse. Warum denn, Manu?
Genau, die erste Halbzeit war, ja, wie bei Testländerspielen üblich, häufig die etwas mehr Aussagen gebracht hat, weil in der zweiten Halbzeit dann relativ viel gewechselt wurde, das Spiel wurde zerfahren, es war kein richtiger Rhythmus mehr drin. In der ersten Halbzeit haben beide noch ja, relativ gut nach vorne gespielt, wollten gut angreifen, wollten wirklich zeigen, dass sie zum Abschluss des Länderspieljahres nochmal eine gute Leistung bringen können. Bei den Engländern haben einige Spieler gefehlt, bei Deutschland auch der ein oder andere gefehlt, aber da wir gerade die deutsche Mannschaft eine wirklich breiten Kader hat, konnten Spieler wie Sané, der für mich in der ersten Halbzeit sehr positiv aufgefallen ist, einen Lattenschuss hatte, auch Hummels, der jetzt ja mehr oder weniger durchgeschleppt wurde, der hatte bei Bayern schon leichtere Blessuren, aber ist alles wohl kein größeres Problem. Die sind auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Es konnte Marcel Halstenberg getestet werden, der das jetzt soweit in Ordnung gemacht hat. Also es war einfach so, dass man jetzt nicht die riesengroßen Erkenntnisse rausholen konnte, weil es einfach noch nicht so eine Phase in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ist, die schon ernst zu nehmen ist, weil einfach Löw auch bedenken muss, dass die Nationalspieler auch in ihren Vereinen noch große Ziele haben und da auch ein bisschen die Kräfteverteilung beachten muss, was er gut macht. Ja, aber insgesamt war die erste Halbzeit gegen England relativ gut, da hätten wir eigentlich auch in Führung gehen müssen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, wie schon erwähnt, das war dann etwas zerfahren.
Christoph, zweite Halbzeit, da gab es dann natürlich auch nochmal ein paar Schreckmomente, weil die Engländer da durchaus gute Chancen hatten, vor allen Dingen auch in der Schlusssekunde. Ja, ist dir das Herz da auch nochmal in die Hose gerutscht?
Naja, Herz in die Hose gerutscht ist natürlich dann ein bisschen viel bei so einem Testländerspiel. Ich bin da immer relativ nicht gespannt beim Gucken. Ja. Aber sicherlich muss man auch sagen, dass England eine durchaus interessante Mannschaft hat. Wobei ich müsste jetzt sagen, diese Mannschaft, wie sie jetzt auf dem Platz steht, werden wir sicherlich nicht so oft wiedersehen. Aber gerade so ein paar von den jungen Spielern, wie gerade Rumdorf Cheek oder sowas, oder Tammy Abraham, haben das auch eigentlich ziemlich gut gemacht. Und gerade zum Beispiel ein erfahrener Spieler wie Jamie Vardy ist neben Tammy Abraham durchaus ein bisschen abgefallen. Von daher muss man sagen, die Engländer das sicherlich auch nicht so schlecht gemacht und können mit dem 0-0 auch bestimmt ganz gut leben eigentlich.
Wie siehst denn du das, Christoph? Also die haben bis auf die U21-Europameisterschaft, da haben sie gegen uns natürlich im Elfmeterschießen verloren, gegen die deutsche Nationalmannschaft, gegen die deutsche Auswahl, haben die da alles gewonnen, ne? In der U17, U19. Ja, die haben da still und heimlich irgendwie ihre Talentschmiede da aufgebaut und richtig, richtig gute Jungs im Petto. Und auch schon jetzt mit Dele Alli in der A11, ein Harry Kane können wir da vielleicht auch noch zuzählen. Werden die da irgendwann mal jetzt wirklich in die Weltspitze vorrücken können wieder?
Ja, man muss sicherlich sagen, die Erfolge in den Juniorenteams sind schon erstaunlich und auch sehr positiv. Allerdings sehe ich da das Problem dann tatsächlich im Übergang ja in den Profibereich. Da hat man ja des Öfteren gesehen, dass auch vielversprechende Spieler es nicht auf Anhieb schaffen, sich einen Platz in einer Premier League Mannschaft zu sichern und dann eben die nächsten ein und zwei oder zwei Karriereschritte zu gehen. Und ich sehe das Problem auch bei den kommenden Generationen. Man sieht es ja jetzt, das Geld ist im Überfluss da in der Premier League und es werden vermehrt Stars und auch eben Top-Talente wie eben Leroy Sané aus dem Ausland verpflichtet, die dann auch einfach die Plätze für die Engländer wegnehmen. Jetzt mit dem Brexit muss man sicherlich sehen, könnten die Bedingungen sich dann doch noch ein bisschen ändern. Das könnte vielleicht da auch helfen, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der entscheidende Karriereschritt für die jungen Spieler jetzt erst ansteht und genau da wird es für die meisten kritisch. Wie zum Beispiel auch beim Rumnos Loftus-Cheek zu sehen, der dann eben den Umweg auch gehen muss, der sich bei Chelsea nicht durchsetzen konnte.
Oder ein Sancho, der ja dann den Weg in die Bundesliga gewagt hat zu Borussia Dortmund. Das könnte natürlich auch ein Weg sein dann für diese Talente. Manu, ich bleib nochmal kurz bei dem Thema und vergleiche das mit der Situation in Deutschland. Also von den Leistungszentren und von den Voraussetzungen würde ich sagen, sind wir da auf gar keinen Fall schlechter ausgestellt aus deutscher Sicht. Aber was man sagen muss, man muss das schon durchaus ernst nehmen, oder nicht? Also, dass die Deutschen da nicht so denken, Larifari, wir machen das mal so weiter, sondern diesen Warnschuss auch mal zu verstehen.
Ja, es muss schon beachtet werden, dass jetzt aber auch in den letzten Jahren immer wieder ganz starke Jahrgänge bei den Deutschen dabei waren. Und es ist einfach auch eine Sache von Glück mitunter, wie viele Talente du in welchem Jahrgang hast, welche Talente zu welchem Zeitpunkt gerade auf sich aufmerksam machen und dann in eine eher homogene oder eher nicht homogene Mannschaft oder Junioren-Nationalauswahl kommen. Das hängt von so vielen Faktoren zusammen, dass die Engländer sicher auch vieles richtig machen, aber auch einfach das Glück auf ihrer Seite haben, dass da wirklich Mannschaften länger zusammenspielen können, die zusammenpassen, dass die einzelnen individuellen Spieler sich gefunden haben, dass dann wirklich eine Homogenität herrscht. Das ist bei den Deutschen im Moment jetzt nicht so ideal. Wie gesagt, ja, wir haben auch die U21 EM gewonnen, auch mit einer sehr starken Mannschaft und im Unterbau sind auch wieder einige Spieler, die jetzt gerade bei der U17 mitunter wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Und es ist ja immer so, dass wenn du 3, 4, 5 starke Jahrgänge hintereinander hast, dann hast du tatsächlich den Vorteil, dass eine Mannschaft auch mal 10, 12 Jahre in der A-Nationalmannschaft in einer ähnlichen Besetzung zusammenspielen kann, ohne irgendwie die Altersstruktur dramatisch nach oben schnellen zu lassen. Also das ist wirklich so, dass jetzt auch mal 2, 3 Jahrgänge, die schwächer sind, noch kein Drama sind. Aber natürlich muss der Fokus dann darauf liegen, dass man das so schnell wie möglich wieder in den Griff bekommt und wieder pro Jahrgang zumindest 2, 3 Spieler hochzieht. Also ich sehe jetzt zum Beispiel in der U21 nicht so unglaublich viel Potenzial, aber unten drunter hängt beispielsweise noch ein Kai Havertz, der für mich in 2, 3 Jahren auf jeden Fall Nationalspieler ist. Und wenn solche Typen weiterhin gefördert werden und solche Typen weiterhin Jahr für Jahr in 1 bis 2 Auswahlen vorhanden sind, dann mache ich mir da keine großen Gedanken.
Man muss ja auch bedenken, dass in der aktuellen deutschen Nationalmannschaft mit Timo Werner da voran, Leon Goretzka oder die Confed Cup 11 mit Rudi, dass da auch schon die Talente einfach etabliert sind und auf lange Sicht wahrscheinlich auch eine gute Achse bilden. Löw, Joachim Löw, Bundestrainer, der forderte dann mehr Tempo für das Frankreich-Spiel nach England und auch mehr Zug zum Tor. Und genau diesen Zug, den machen wir jetzt auch hier im Podcast und gehen direkt rüber zu Frankreich. Und Christoph, ja, da haben wir eigentlich ein umgekehrtes Bild, ne? Erste Halbzeit schwächer, zweite besser.
Ja, in der Tat. Tatsächlich aus meiner Sicht auch ja, ein ziemliches Zeichen, dass die Franzosen in der ersten Halbzeit, wo ja dann noch keine Wechsel stattfinden und wo das Spiel insgesamt ein bisschen aussagekräftiger ist, überzeugt haben. Allerdings muss man auch mal sagen, dass Frankreich über eine sehr, sehr starke Mannschaft verfügt und schon im Vorfeld klar war, dass dieser Test sehr, sehr schwierig werden würde für die deutsche Nationalmannschaft, gerade in der Zusammensetzung. Ich sehe, dass die Franzosen gerade in der Offensive natürlich auch im Vergleich zu den Deutschen definitiv mehr Qualität hatten auf dem Platz, aus meiner Sicht zumindest, und das auch unter Beweis gestellt haben. Gerade in Alexandre Lacazette hat mit seinen Toren auch mal wieder bewiesen, dass er ein ernstzunehmender Konkurrent ist, und man sieht es ja auch, wenn Antoine Griezmann auf der Bank sitzt, dass das schon ziemlich Aussagekraft hat.
Das auf jeden Fall. Ja, Alexandre Lacazette war der Man of the Match für die Franzosen. Manu, wenn wir das so ein bisschen bei den Deutschen suchen möchten, dann müssen wir vielleicht Mesut Özil da auch ein bisschen hervorheben.
Özil hat gestern auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel
hat zwar so seine kleinen Auszeiten gehabt, aber das ist bei einem Testspiel auch gerade.
Ja, Özil war gestern wirklich positiv zu bewerten, hat einige Ideen gehabt, hat zwar auch einige Phasen gehabt, wo er ein bisschen abgetaucht ist, aber gegen eine Mannschaft von der Qualität nicht unüblich, gerade weil man in der ersten Halbzeit jetzt auch ohne klaren klassischen Flügelspieler gespielt hat. Özil hat schon viel initiiert, hat gute Ideen gehabt, hat wie gesagt das Tor von Werner mit einem super passenden zweiten Halbzeit vorbereitet, hat das Tor von Stindl eingeleitet. War schon so, dass er gestern mit Sicherheit unser effizientester Spieler war auf dem Platz und der Einzige, der jetzt in der Offensivbewegung wirklich die guten Ideen hatte, die dann im Endeffekt auch zu Torchancen und im Endeffekt auch Toren geführt haben.
Wer hat sich für dich noch vorgedrängt oder aufgedrängt?
Ansonsten war da gestern relativ viel Durchschnitt dabei, fand ich. Erwin Can als Rechtsverteidiger wird keine Dauerlösung werden. Plattenhardt hat sich jetzt gegenüber Halstenberg auch nicht in eine Position manövriert, wo man sagen kann, dass er da die besseren Karten hat. Da wird es wohl gerade bei der Linksverteidigerposition auch davon abhängen, wie Jonas Hector, wie fit er ist und wie schnell er wieder fit ist. Ja. Toni Kroos nach seinem Infekt war vollkommen in Ordnung. Kedira hatte ein paar Probleme, hat mir manchmal wirklich nicht so gut gefallen. Der wird es auch schwer haben, denke ich. Es könnte auf jeden Fall sein letztes Turnier werden, wenn er überhaupt nominiert wird. Und ja, ansonsten war das gestern viel Durchschnitt. Positiv würde ich noch bemerken, dass Götze gestern sein Comeback gegeben hat und dann auch noch mit so einer kleinen genialen Aktion an dem Stindl-Treffer beteiligt war. Wie gesagt, letzte Länderspiele kurz vor dem Winter, da geht nicht jeder 180 Minuten so, der auf dem Platz steht und seine Leistungsgrenzen, das hat man gestern auch gesehen, denke ich.
Christoph, diesen Ball spiele ich mal zu dir rüber, so wie es Mario Götze auf Lars Stindl getan hat. Glaubst du, dass er wieder der Alte werden kann und wie wichtig kann er denn dann in dieser Mannschaft werden?
Ja, die Frage ist natürlich, was denn der Alte ist. Da denkt man sicherlich an den Mario Götze aus der Dortmunder Meistersaison. Natürlich die Phase bei den Bayern hat ihm, auch wenn er da sehr effizient gespielt hat und auch so zumindest was seine Statistiken angeht, gute Werte erzielt hat, denke ich, war das nicht so begeisternd, wie man das sich von ihm erhofft hat. Aber ich sehe ihn durchaus auf einem guten Weg. Er hat gerade mit diesem Moment auch mal wieder gezeigt, dass es alles in ihm steckt. Und auch bei Dortmund ging es ja zuletzt nach seiner Stoffwechselerkrankung deutlich wieder aufwärts. Ich bin guter Hoffnung und würde es ihm auch sehr, sehr gönnen, dass er wieder an sein Leistungsmaximum anknüpfen kann. Die Voraussetzungen sind ja absolut da. Er verfügt über eine grandiose Technik, hat wirklich auch eine Vision im Kopf und ist auch zu allem imstande. Und ich denke, wenn er das wirklich abrufen kann, dann ist er auch eine Bereicherung für die deutsche Nationalmannschaft. Und gerade mit seiner Fähigkeit, zwischen den Ketten sich aufzuhalten und dem Gegner wirklich weh zu tun, denke ich, könnte er sehr, sehr wichtig werden. Ich hoffe, dass er bis zur WM verletzungsfrei wird oder verletzungsfrei auch bleibt. Und dann sehe ich durchaus gute Chancen, dass er uns sehr, sehr viel helfen kann.
Manu, Frage, Deutschland schafft es dann mit der letzten Aktion noch das 2:2 zu erzielen, ist dadurch jetzt seit 21 Länderspielen ungeschlagen, das ist eine sehr starke Quote und Jogi Löw, der war danach ja richtig entspannt und locker. Wie wichtig war dieses Tor? Oder war es überhaupt nicht wichtig?
Ja gut, es gibt schon nochmal ein Selbstvertrauen, wenn du siehst, dass du so und so viele Spiele ungeschlagen bist, wenn du siehst, dass du ein ganzes Jahr Länderspieljahr ohne Niederlage absolviert hast, das sorgt für ein besseres Gefühl, das sorgt für bessere Stimmung bei den einzelnen Spielern. Die fahren jetzt mit besserer Stimmung, als wenn sie verloren hätten, zu ihren Mannschaften zurück. Aber eine riesen Auswirkung wird das jetzt nicht haben. Also es ist gut für die Stimmung auf jeden Fall und es liest sich im Jahresrückblick besser, aber die Erkenntnisse, die man aus den 90 Minuten hätte ziehen können, die haben sich mit dem 2:2 im Prinzip nicht großartig verändert.
Apropos Stimmung, da müssen wir natürlich auch nochmal einhaken, dass die Franzosen da mehr Stimmung machen im Stadion in Köln als die deutschen Fans, ist natürlich schon irgendwie ein Armutszeugnis meiner Meinung nach und dass dann auch am Morgen vor dem Spiel noch 10.000 Karten an der Abendkasse verkauft werden können, über 10.000 Karten, ja, da frage ich mich, okay, Testspiele haben nicht diesen Stellenwert, aber müssen wir das denn so hinnehmen? Gibt es da keine Lösungen?
Ja, die Preise müssen niedriger gemacht werden. Also wenn man bedenkt, dass man für ein Testspiel auf einer Haupt- oder Gegentribüne im Durchschnitt 60 bis 70 Euro bezahlt, je nachdem wer der Gegner ist, das würde ich mir auch nicht leisten wollen.
Christoph,
also da sehe ich das Grundproblem.
Ja.
Also ich finde es ganz schön, wenn man solche Testländerspiele, die dann auch weniger begehrt sind, auch dafür nutzt, junge Fans ans Stadionerlebnis ranzuführen. Also ich denke mal, da könnte man das auf jeden Fall forcieren, dass da auch Familien hingehen, dass man da spezielle Angebote macht, weil das eben auch wichtig ist, dass da Nachwuchs auch in der Kurve und dass die Begeisterung für den Fußball auch in den jungen Generationen entsteht. Allerdings leidet darunter natürlich auch die Stimmung, ja, auch wenn die Jungs natürlich viel Euphorie mitbringen, aber ich denke, das große Stimmungserlebnis darf man bei der Nationalmannschaft sowieso nicht erwarten.
Ist denn das, ja, aber jetzt vergleichen wir das doch mal mit irischen Fans oder nordirischen. Ist das einfach eine Mentalitätsfrage? Was ist das?
Ja, also bei den Iren und Nordiren ist das natürlich auch der Fall, dass jetzt noch Playoff-Spiele absolviert wurden, dass natürlich da bei einem Pflichtspiel schon mal eine ganz andere Stimmung dahinter steckt, aber das ist, merkt man tatsächlich bei denen auch bei Testländerspielen, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die eigenen Ligen einfach auch nicht unglaublich viel hergeben und dass für diese Nation Länderspiele einfach das Spektakel schlechthin sind und sie sich da mit den Besten messen können, was sie in ihrer eigenen Liga nicht haben. Also wenn da Cork gegen Dublin spielt oder sowas, das lockt jetzt nicht so die Massen. Also es gibt natürlich schon eine Fankultur da auch in den Ligen, aber die ist einfach nicht so ausgeprägt, wie wenn man jetzt wirklich 7, 8, 9, 10 Topclubs hat und so viele enge Rivalitäten, wie das in anderen größeren Ligen der Fall ist.
Ja, ich sehe da noch zusätzlich auch den sportlichen Anspruch. Die deutsche Nationalmannschaft ist natürlich als Weltmeister und als Topfavorit in jedem Spiel nahezu ganz anders, die Fans erwarten, unterhalten zu werden und sind nicht so inbrünstig dabei. Ich denke mal, dass die Iren da eher das Gefühl haben, ihre Mannschaft zum Sieg schreien zu können, weil es da in der Regel ja enger zugeht und ein Sieg nicht selbstverständlich ist. In Deutschland ist es ja auch durchaus in den letzten Jahren anders geworden, dass man hier auch immer das Maximum erwartet. Und wenn wir nach einer Halbfinalniederlage nahezu in Tränen ausbrechen, dann ist das sicherlich auch der Erwartungshaltung geschuldet.
Ja, das unterschreibe ich so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein kurzes Break nach diesem Deutschland-Take hier bei 90plus on Air auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Weiter geht's mit dem Rückblick auf die Länderspiele, auf die Playoffs, auf Deutschland und jetzt kommt's auf Italien. Da legen wir ganz kurz den Fokus drauf, beziehungsweise ein bisschen den Fokus drauf, bevor wir über die Playoffs weiterreden. Italien gegen Schweden. Und was man da so lesen konnte bei dem italienischen Kollegen, Apokalypse, ach, Desaster, Katastrophe, das könnten wir bis morgen weitermachen. Die sind richtig durchgedreht, denn Italien ist erstmals seit 60 Jahren nicht mehr dabei bei einer Weltmeisterschaftsendrunde. Und Manu, das war natürlich das Thema auch für dich. Wie hast du es erlebt, dass Italien da nicht dabei war oder dabei ist?
Ich habe das Hinspiel in Schweden habe ich so nebenbei verfolgt und habe halt gesehen, ja, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Und dann haben die Schweden das glücklichere Tor geschossen. Beziehungsweise überhaupt ein Tor geschossen, die Italiener haben ja gar keins geschossen. Und da war mir aber trotzdem noch klar, dass die Italiener, die so eine Mentalität haben, dass sie das durchaus noch schaffen können. Aber dass Giampiero Ventura schon im Hinspiel einige etwas fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, was die Aufstellung angeht, das ist mir nicht verborgen geblieben. Das betraf zum Beispiel Jorginho, der einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Serie A ist. Der saß nur auf der Bank und wurde überhaupt in den letzten Wochen, Monaten gar nicht richtig eingebaut. Und dann im Rückspiel, am Anfang hatten die Italiener ja wirklich eine Phase, wo sie wirklich druckvoll agiert haben, aber dann war das auch einfach alles nicht gut genug. Also es war sowohl von der taktischen Einstellung her, als auch von der Qualität auf dem Platz einfach nicht gut genug. So eine schwedische Mannschaft, die im Prinzip nur diszipliniert und entschlossen, enthusiastisch verteidigt hat, selbst ihre Konter nicht gut zu Ende gespielt hat, hat es bei Italien einfach nicht gereicht, um da in 180 Minuten Tor zu schießen. Und ich denke, dann ist das eine Folge von ganz, ganz vielen Entwicklungen im Verband, die dann einfach jetzt bitter ist, aber die vielleicht auch der Anfang von was Neuem ist.
Ja, es ist, glaube ich, auch zwangsläufig, Christoph. Ich meine, wenn man da einen Gigi Buffon nach Abpfiff oder schon Sekunden nach Abpfiff da in Tränen ausbrechen sieht, ich glaube, der Fußballromantiker und der Fußballfan, der möchte am liebsten mitweinen. Aber es zeigt doch auch so ein bisschen das Dilemma und die Notwendigkeit, dass solche altgedienten Spieler, wie Buffon es auch ist, Platz machen müssen, oder?
Ja, definitiv. Da muss ein Umbruch her. Zunächst einmal auch ich habe mich sehr geärgert oder war sehr, sehr traurig. Für Spieler wie Buffon oder auch Pirlo, der jetzt aufgehört hat, ist es natürlich sehr schade, so zu Ende, ja, ihre Karriere zu beenden. Auch wenn Buffon natürlich im Verein noch weiterspielt. Aber es muss auf jeden Fall ein Umbruch her. Gerade ganz, ganz viele junge Spieler, die jetzt nachdrängen, haben noch nicht die Rolle gespielt, die sie eigentlich verdient hätten und die jetzt auch erstmal in die Rolle in der Nationalmannschaft hineinwachsen müssen. Ich denke da gerade an Spieler wie Donnarumma, der jetzt als Buffon-Nachfolger aufgebaut werden soll, an Rugani von Juventus Turin, der Innenverteidiger, an Andrea Conti, oder auch an andere Spieler wie Andrea Belotti im Sturm. Da gibt es einige Alternativen, die dann wirklich auch die Qualität mitbringen, um die Nationalmannschaft wieder nach vorne zu bringen. Aber der fließende Übergang wurde tatsächlich verpasst. Allerdings ist jetzt vielleicht auch die Chance mit dem neuen Trainer, mit der neuen Generation, mit den beendeten Karrieren der Altstars, wirklich was Neues zu schaffen und dann sich zukunftsfähig aufzubauen. Ich denke, das Potenzial ist absolut da. Es muss nur richtig eingebracht werden. Und da ist denn die Trainerfrage sicherlich in erster Linie entscheidend. Ventura hat es nicht geschafft, den bemerkenswerten Erfolg von der Euro 2016 dann doch fortzuführen. Und da ist jetzt jemand Neues gefragt. Antonio Conte hat es sicherlich überragend gemacht. Mal sehen, wie lange er es noch bei Chelsea aushält. Aber ich denke, da muss jetzt auf jeden Fall wieder ein Trainer von Weltformat her. Carlo Ancelotti wurde jetzt ja gerüchtet. Ich denke, da hat Manu sicherlich noch ein bisschen was zu sagen. Aber da muss auf jeden Fall der entscheidende Impuls kommen.
Genau, da kann ich auch gerade was dazu sagen. Ich halte Ancelotti übrigens mittlerweile für einen Trainer, der durchaus als Nationaltrainer in Frage kommt. Nur ist das kein Trainer, der jetzt mit jungen Spielern einen Umbruch vollziehen kann. Also das wäre falsch. Wenn eine solide Basis da ist, könnte Ancelotti als Nationaltrainer sicherlich Erfolge feiern, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn ich vielleicht ein bisschen eher in der Verlosung sehe, ist Cesare Prandelli, der wirklich sowas, denke ich, auch angehen kann, der auch in der Vergangenheit Erfolge gefeiert hat. Und im Moment, soweit ich weiß, müsste er vereinslos sein, wenn mich da nicht alles täuscht. Der hätte Zeit. Also vielleicht wäre das ein Kandidat, den man holen könnte, aber wenngleich man natürlich auch sagen muss, also was er zuletzt bei Valencia geleistet hat, da hat er nach 3 Monaten dahingeschmissen. Und Prandelli war ja schon mal Nationaltrainer und hat damals auch nach der WM 2014 hingeschmissen, hat die Schuld damals auf sich genommen, nachdem sie ausgeschieden sind. Aber das wäre auf jeden Fall einer, den man vielleicht im Hinterkopf behalten müsste, aber wenn man in Italien tatsächlich noch einen jungen Trainer findet, der für den Job geeignet ist, also noch jünger, Prandelli ist jetzt auch schon 60, wenn ich mich nicht irre, also da gibt es vielleicht noch einen, der mit ein bisschen mehr Enthusiasmus da rangeht und versucht, den Umbruch durchzuführen.
Aus deutscher Sicht ist es ja so, dass die Nationalmannschaft jetzt wieder nicht gegen Italien bei einer WM gewinnen kann, weil sie eben nicht dabei sind. Jetzt könnte man natürlich zynisch behaupten, das ist ja jetzt eigentlich klar, dass Deutschland dann Weltmeister wird. Das ist natürlich Quatsch. Toni Kroos hat es meiner Meinung nach, Christoph, treffend formuliert. Es gibt noch genug andere Mannschaften mit überragendem Format, wie zum Beispiel eine französische Nationalmannschaft. Trotzdem wird es ungewöhnlich sein, dass dann da Italien nicht dabei ist, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, die Italiener sind immer so eine Mannschaft, die gerade in Turnieren auch überzeugen kann. Ich meine, gerade 2006 als prägendes Beispiel. Da hätte man es ihnen auch nicht zwingend zugetraut, das Ding zu gewinnen, aber sie sind halt immer da. Und ich finde auch gerade die italienische Mannschaft so die ja dann doch polarisiert, tut einer Weltmeisterschaft auch immer gut und tut auch der Stimmung gut, weil man sich dann auch so ein bisschen an ihn abarbeiten kann, auch wenn ich selbst durchaus ein Freund des italienischen Fußballs bin. Mhm. Die Qualität der Spieler wird auf jeden Fall fehlen, aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ist es sehr, sehr schön, eine schwedische Mannschaft dabei zu haben, die ohne Zlatan Ibrahimovic, worüber wir sicherlich auch noch sprechen können, ja, zu neuem Glanz aufgeblüht ist und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich bei der WM schlagen, gerade mit Spielern wie Emil Forsberg. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein und ich gönne es ihm auch absolut.
Manu, das war auch so die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie hat es denn diese Mannschaft, diese schwedische Nationalmannschaft geschafft, ohne einen echten Topstar, also ich möchte da Emil Forsberg vielleicht noch gar nicht so zuzählen, geschafft, so einen Erfolg zu landen?
Mannschaftliche Geschlossenheit ist natürlich ganz wichtig. Das ist natürlich, ja, das sagt man dann immer, wenn kein Topstar dabei ist, aber es ist wirklich beeindruckend gewesen, wie sie wirklich jeder für den anderen gekämpft hat, wie die Mannschaft taktisch in der Defensive die Disziplin gehalten hat. Die haben ja nicht nur die Italiener jetzt geschlagen, die haben ja in der Qualifikation auch gegen die Niederlande beispielsweise gewonnen. Das ist eine Mannschaft, die verteidigen kann, die jetzt auch in der Defensive nicht die absoluten Weltklasse-Spieler hat, wobei da schon der eine oder andere mit Lindelöf, mit Augustinsson, Kahnqvist, die sind, das sind alles gute Fußballer und die passen einfach gut zusammen und der Trainer hat sich da wirklich eine gute Truppe zusammengestellt und ja, wenn sie jetzt die Konter in Italien noch etwas besser ausgespielt hätten, hätten sie vielleicht sogar beide Spiele gewonnen, also wenn man bedenkt, die hätten auch noch einen Handelfmeter bekommen können, weil der Schiedsrichter sowieso zwei, drei Entscheidungen hatte, die auf beiden Seiten, die ein bisschen fragwürdig waren, aber ja, wie gesagt, mannschaftliche Geschlossenheit war so der wichtigste Faktor und dass einfach jeder hochmotiviert war und jeder für jeden gekämpft hat.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Teil des Podcasts der Länderspielrückschau. 90 plus on air, meinsportradio.de. Kurze Pause, dann reden wir weiter, unter anderem darüber, dass ja die Schweiz dabei ist und die Griechen ja nicht.
Den Bart beim Wachsen zuhören. Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, frisch zurück. Zurückschau auf das Länderspielwochenende oder die Länderspielwoche. Da war ja einiges dabei an Spielen und wir haben jetzt schon über Italien und Schweden gesprochen, über die deutsche Nationalmannschaft und gehen jetzt mal zu den anderen Nationen in die Playoffs weiter rein und vorneweg, Christoph, die Eidgenossen sind dabei und werfen da mal eben Nordirland raus, die ja auch ganz schön stimmungsgewaltig sind. So rum ist es besser. Und dazu hat dann auch nur ein einziger Treffer, ein Elfmeter gereicht.
Ja, gewissermaßen ein bisschen bezeichnend für die Playoffs jetzt mit den vielen 0-0 Unentschieden. Allerdings muss ich sagen, die Schweizer Mannschaft ist ja auch wirklich sehr gut besetzt und wird das Turnier auf jeden Fall bereichern. Im Endeffekt spielen da ja auch sehr, sehr viele Spieler aus der Bundesliga, die auch wirklich von hoher Qualität sind, ergänzt durch Spieler wie zum Beispiel Sheridan Shaqiri oder Granit Xhaka aus der Premier League. Also ich denke, dass die Schweizer da absolut verdient weitergekommen sind und zumindest sportlich auch deutlich eher dahin gehören als die Nordiren. Die Playoffs waren jetzt denkbar unspektakulär, aber am Ende des Tages hat denn das eine Tor gereicht und wir werden sehen, wie sie sich in Russland schlagen. Ich traue ihnen durchaus eine gute Außenseiterrolle zu.
Ein bisschen spektakulärer war es zumindest im Hinspiel, Manu, bei Kroatien gegen Griechenland mit Skibbe als Trainer der Griechen. Und ja, so richtig Bock hatten die eigentlich gar nicht auf das Spiel, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja, so hat's ausgesehen. Also das war ja eklatant, was Griechenland in der Defensive in Kroatien alles falsch gemacht hat. Also da wurden Rückpässe gespielt, die einfach so fehlplatziert waren. Da war die komplette Abwehr verwirrt, also das hat wirklich an Michael Skibbe erinnert, wie man ihn aus der Bundesliga noch kennt. Also er hat natürlich auch gute Phasen gehabt, aber da war auch bei Skippe immer viel mit defensiv ungeordnet und da war auch viel zu sehen beim Hinspiel. Die Kroaten haben es natürlich auch gut gespielt, haben natürlich auch eine unglaublich gute Mannschaft mit Rakitic, mit Modric, mit Perisic, mit Mandzukic, der im Hinspiel noch nur auf der Bank saß, Kramaric, Kalinic, also das ist gerade in der Offensive sehr stark und das hat dann einfach auch gereicht. Die Kroaten haben ihre Chancen sich herausgearbeitet, haben die Fehler genutzt, haben auch die eigenen Angriffe gut zu Ende gespielt und jetzt im Rückspiel haben die Kroaten dann natürlich auch nicht mehr viel machen müssen. Standen defensiv ganz gut, haben das 0-0 über die Zeit gebracht. Es war irgendwie nie so, dass ein Risiko bestanden hätte, dass sie da nochmal in Bedrängnis kommen. Also vollkommen verdient und ich denke auch, die Kroaten haben eine gute Chance bei der WM eine gute Rolle zu spielen.
Und endlich hat dann gestern, beziehungsweise am Dienstag, so muss es ja besser heißen, die Dänen mal für einen Paukenschlag im Rückspiel gesorgt. Christoph, 5-1 gegen Irland, in Irland. Also Hut ab.
Ja, muss man sagen, eine sehr, sehr gute Leistung der Dänen, wobei man natürlich einen Mann ganz klar herausheben muss, Christian Eriksen von Tottenham. Er hat einmal mehr bewiesen, dass er jetzt wirklich den nächsten Schritt gemacht hat. Schon in den Quali-Spielen war er der herausragende Mann und hat immer, wenn es wichtig war, auch die Tore erzielt. Und jetzt natürlich gleich 3 Stück, wovon alle in ihrer Art und Weise wirklich vorzüglich waren. Er ist mit Abstand der wichtigste Mann seiner Mannschaft und wird seiner Starrolle auch absolut gerecht. Ergänzt von einem wirklich sehr hungrigen Yusuf Paulsen von Leipzig und natürlich Lord Bentner. Sehr, sehr überzeugend und ich denke auch absolut verdient weitergekommen, wobei das Spiel ja mit dem 0-1, also dem Tor durch Shane Duffy, sehr, sehr unglücklich losgegangen ist, bei dem auch Dänemark-Keeper Kasper Schmeichel sehr, sehr schlecht aussah. Dennoch, wie gesagt, beim 5-1-Sieg kann man, denke ich, nicht viel sagen und die Skandinavier sind da ziemlich stark vertreten bei der WM. Ich denke, wir können uns auf die Mannschaft freuen und ich hoffe, dass Christian Eriksen in der Form weiterspielt, auch in der Premier League, dann haben wir sehr, sehr viel Spaß mit ihm.
Aber ich wollte mal gerade sagen, du sagst es, dass der Eriksen da der überragende Mann war, da kommt der Lord Bentner in der 86. rein und haut sich direkt den Elfmeter rein zum entscheidenden 5-1. Das muss doch der Lord sein, der da die entscheidende Rolle gespielt hat, oder nicht?
Im Grunde schon, ja. Er hat den Elfer ja auch selbst rausgeholt und gegen jede Regel hat er natürlich auch selbst routiniert eingeschweißt. Also,
ich würde schon sagen, dass er da der Mann war, der die Dänen weitergeschossen hat.
Man muss ja sagen, fast eine Majestätsbeleidigung, dass er jetzt von der Bank kam.
Ja, das natürlich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Lord bei der Weltmeisterschaft 2018. Mal gucken, was er uns dann für eine Unterhose wieder präsentiert. auf jeden Fall gespannt drauf.
Mittlerweile haben wir, was die Torjubel angeht, eine ganz neue Dimension erreicht, auch mit Tim Cahill bei seinem Torjubel mit dem T, aber dazu will ich jetzt auch gar nicht mehr weiter sagen.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wir gehen nämlich mal, Manu, zu Australien gegen Honduras und gut, der Christoph liefert diese Steilvorlage, das war natürlich auch eine überragende Szene. Ne?
Das stimmt, aber Cahill war diesmal nicht beteiligt, was die Tore angeht. Da hat der aus der Premier League bekannte Jedinak heute einen Dreierpack geschnürt. Das Spiel war ja heute Morgen um 10 Uhr. Die Australier haben das ziemlich souverän über die Bühne gebracht heute. Es war ein Spiel, wie im Hinspiel ging es los, eigentlich relativ verhalten, war auch nicht auf hohem Niveau, aber die Australier haben dann nach dem Einzel von Jedinak das Spiel am Ende dann doch im Griff bekommen, waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen, haben im Endeffekt 3-1 gewonnen und waren auch dann verdient zur WM, waren der Favorit. Haben das bestätigt im Heimspiel. Und ja, jetzt fehlt nur noch eine Mannschaft.
Genau. Peru gegen Neuseeland steht auch noch als Spiel an in der Nacht auf Donnerstag. Leider nicht drin in der Aufnahme unseres Podcasts. Ja, Manu, Frage nochmal an dich. Was glaubst du? Wer setzt sich da durch?
Also, das Hinspiel ging ja überraschenderweise 0-0 aus. ich denke, Peru dürfte zu Hause schon einen Vorteil haben. Also, Neuseeland ist gerade in der Offensive, auch wenn sie 2-3 ganz gute Offensivspiele haben. Das war im Hinspiel, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe die Zusammenfassung mir durchgelesen. Sehr harmlos müssen sie gewesen sein. Also ich denke schon, dass die Peruaner ein bisschen mehr Qualität im Kader haben und das dann auch vor allem im Publikum zeigen werden.
Christoph, kannst du dich dem anschließen?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Peru hat ja durchaus eine ganz gute Offensive rund um André Castillo, Carrillo und auch natürlich um Jefferson Fofana, über den wir ja auch schon kürzlich geschrieben haben. Ich denke, dass Peru das machen wird. Und ist natürlich ein bisschen schade, dass Neuseeland nicht dabei ist, aber ich denke, dass beide keine allzu große Rolle bei der WM spielen werden.
Naja, noch sind sie ja nicht raus, aber gut, aller Voraussicht nach schon. Sind wir auf jeden Fall gespannt, was dann da passiert. Schauen wir uns dann morgen früh auf dem Handy an. Bevor wir jetzt nochmal so eine kleine Einschätzung machen zu ein paar Teams, im Hinblick auf die WM machen wir noch eine ganz kurze Pause und dann wollen wir mal schauen, was wir drei hinkriegen im Hinblick auf 2018 schon vorauszusagen. Und dann könnt ihr eure Blöcke zücken und die Tipps mitschreiben und dann nach Tipico gehen, weil es ist ja ganz klar, dass die so reingehen. Also, bis gleich.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind schon in der Schlussphase unseres Podcasts und wollen darüber reden, was wir denn so glauben, wer das bei der WM 2018 in Russland so machen kann, das Rennen. Natürlich vorausgesetzt, dass wir mal die deutsche Brille abnehmen und sagen, natürlich Jogis Jungs, die machen's. Haben wir natürlich da so ein paar Favoriten und Geheimfavoriten. Manu, fangen wir mal ganz vorne an. Wer zählt denn alles zum obligatorischen Favoritenkreis? Das sind jetzt nicht wirklich neue Namen, ne?
Nee, da würde ich ganz klassisch Spanien mit dazu zählen, natürlich Frankreich, wie gesagt Deutschland, Brasilien und noch nicht Argentinien, also das überzeugt mich noch nicht, was Argentinien spielt. Die Qualifikation war schwierig, die Testspiele jetzt waren auch nicht überzeugend. Jetzt haben sie gestern nach 2-0 Vorsprung 4-2 gegen Nigeria verloren. Haben davor eine russische Mannschaft auch nur ganz knapp geschlagen. Aber auf diese anderen Mannschaften würde ich mich jetzt mal festlegen. Frankreich, Deutschland, Spanien und Brasilien, das sind für mich die 4 Top-Kandidaten.
Christoph, hast du noch eins zu ergänzen?
Nee, ich sehe das auch so, dass diese Teams im Wesentlichen Favorit sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass noch ein weiteres südamerikanisches Team dazustoßen kann und auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Könnte durchaus Uruguay sein, die ja auch wirklich eine gute Quali gespielt haben oder auch als Geheimfavorit vielleicht Kolumbien, aber im Wesentlichen würde ich auch diese 4 Teams sehen. Ich denke, asiatische oder afrikanische Mannschaften kommen gar nicht weiter in Frage.
Manu, was ist denn jetzt eigentlich mit Russland? Die sind Gastgeber und die haben da gegen Spanien nach 0-2 noch 3-3 gespielt. Ich meine, so mit dem, eigentlich hat man die ganzen Beresutskis da und so eigentlich gar nicht so mehr auf dem Schirm, die alten Haudegen. Trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, also Heim-WM setzt ja auch immer so Kräfte frei, weil vor 2006 hat auch keiner an Deutschland geglaubt.
Ja, die haben ja glücklicherweise den Absprung von den Beresutskis und Ignashevich geschafft, haben doch tatsächlich 2-3 passable Innenverteidiger aufgetan. Da spielen jetzt Chikia, der bei Spartak Moskau spielt, beispielsweise, oder Basin von ZSKA Moskau, aber das sind defensiv auch nur und auch nicht die Lösungen, die jetzt Russland in die Weltklasse hieven würden. Also es ist eine Mannschaft, die hier und da wirklich eine einigermaßen talentierten Spieler hat. Golovin, Zagoyev, Smolov, um mal 3 zu nennen. Es ist, wie du schon sagst, ja, Heim-WM, Euphorie, Fans im Rücken. Ziel muss es für die Russen sein, die auch im Gruppenkopf sind, die Gruppenphase zu überstehen. Das ist das Mindestziel. Und ich denke, das kann, wenn sich die Mannschaft findet, wenn jetzt wirklich an der Homogenität, an den Abläufen, an den Automatismen gearbeitet wird, kann das durchaus auch so sein, dass Russland ein Kandidat ist, die zumindest die K.O.-Runde erreichen können.
Ja, weißt du, ich denke da immer so an die EM 2012 mit dem Pavel Progrebniak, wo die auf einmal gespielt haben und dann sowas von furios durchgestartet sind. Das war 2008, stimmt. Sorry, gerade eine Nachricht reingekommen. Gerade vergessen, das war nicht 2012. Wo Deutschland dann im Finale verloren hat gegen Spanien. Die Zeiten, sind die vorbei?
Jein. Ich denke mal, ganz an die Höhen wird man sicher die nicht anknüpfen können. Gerade so ein André Aschavin hat da natürlich auch ein so überragendes Turnier gespielt. Aber so ein paar Namen von damals sind auch noch dabei. Und zum Beispiel gerade in Alan Zagoyev ist ja nach wie vor ein durchaus vielversprechender Spieler, der auch nach wie vor über Qualität verfügt. Und auch ein paar von den eingebürgerten Jungs, wie zum Beispiel Mario Fernandez, bereichern die Mannschaft sicherlich. Aber oder auch im Spiel gestern zu sehen, Fedor Smolov mit ganz starken Toren gegen die Spanier, die ja auch noch zwei unberechtigt oder eher schmeichelhafte Elfmeter bekommen haben. Es steckt was in der Truppe, aber um wirklich ja über das Achtelfinale hinaus für Furore zu sorgen, wird es, denke ich, nicht reichen. Dafür sind andere Mannschaften zu stark. Die Qualität, denke ich, reicht dafür einfach nicht aus. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die russischen Spieler im Wesentlichen in der Heimat beschäftigt sind und es nur ganz, ganz wenige gibt, die mal im Ausland sich gewagt haben, da sich mal durchzusetzen.
Manu, welche Teams müssen wir denn sonst noch auf dem Zettel haben oder die wir auf jeden Fall mal gerne verfolgen können, mal so ein Auge drauf werfen sollten?
Ich würde vor allem Belgien nennen. Die finde ich extrem spannend. Da fehlt so ein bisschen in der Defensive an der Breite im Kader, aber in der Offensive, wenn man bedenkt, Hazard, Witzel, Lukaku und Carrasco, wie sie alle heißen, da ist viel Potenzial vorhanden. Wie Christoph eben schon angesprochen hat, Uruguay und Kolumbien sind zwei Teams, die man sich definitiv angucken muss. In Europa ist ansonsten jetzt nichts, wo ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, noch, das ist extrem spannend. Portugal ist eine Mannschaft, die kennen wir, da hat sich jetzt nicht viel getan. Ich denke, Belgien ist aus Europa noch die Mannschaft, die man am ehesten dazu hochjubeln kann, dass man diese Mannschaft verfolgen sollte, dass man da gerade auch in der Offensive einiges zu erwarten hat. Ansonsten haben die Mexikaner einige ganz gute Spieler, technisch gute Spieler, hochwertige Spieler in der eigenen Reihe, wenn man an Lozano denkt. Aber ansonsten muss man nur die Entwicklung mal abwarten der nächsten Wochen und Monate, welche Spieler sich so noch in den Fokus spielen, welche Spieler jetzt in dieser Saison noch auch in den internationalen Wettbewerben noch ihre Qualität zeigen. Und dann kann man sehen, welche Teams für die WM wirklich zu beobachten sind. Und natürlich die eingangs angesprochenen Engländer, die hätte ich fast vergessen. Da muss man auch mal schauen, wie weit sie jetzt schon sind, wie die jungen Spieler, die wir angesprochen haben, Dayan, Ali, Kane, wie die jetzt in der Champions League gute Leistung zeigen, wie die einfach in der Drucksituation Weltmeisterschaft umgehen und wie sie sich dort präsentieren. Also es gibt schon viele Teams, die man beobachten kann, auch wenn da ein paar etablierte Namen fehlen.
Vielleicht noch ich muss doch ergänzen, also von den ganz großen Underdogs bin ich sehr gespannt auf Ägypten. Je nachdem, wie die Auslosung sich dann am Ende gestaltet, traue ich denen durchaus auch eine spannende Rolle zu, vielleicht so als Art Costa Rica der neuen Weltmeisterschaft. Mit Mohamed Salah wirklich überragenden Spieler vorne drin und sonst überzeugen sie als Team durch eine wirklich gute Organisation und eine sehr solide Mannschaft. Ich denke, dass sie auch als Turniermannschaft, die sie ja viele Jahre im Afrika Cup waren, vielleicht durchaus für eine Überraschung sorgen können.
Das auf jeden Fall. Und das wäre auch ein bisschen zu wünschen, würde ich sagen. Wäre auf jeden Fall mal ein neuer Reiz und dann kann ja Panama da gleich mitmachen. Vielleicht eine abschließende Runde, wenn man das schon sagen kann. Manu, dann beginn du und Christoph danach gerne hinterher. Was sind denn so die Erwartungen an die Weltmeisterschaft? Klar, wir werden viel drüber diskutieren.
Das ist schwierig. Was erwartet man von der Weltmeisterschaft? Also auf jeden Fall erwarte ich mir eine Gruppenphase, oder erhoffe ich mir eine Gruppenphase, in der ein bisschen mehr los ist, also weniger unentschieden. Das war gerade bei der letzten EM, wo teilweise der Tabellendritte weiterkam. Das war ein bisschen schwierig, da manche Spiele zu verfolgen. Ich erwarte mir einfach ein bisschen mehr Tore, ein bisschen mehr Spektakel. Einen Videobeweis, der sich dort als verbessert zeigt. Einfach eine klarere Absprache zwischen den einzelnen Verantwortlichen. Einfach ein Turnier, das Freude macht, ohne irgendwelche negativen, rassistischen oder was auch immer Zwischenfälle. Einfach ein Turnier, das auch vielleicht, wie wir eben angesprochen haben, den einen oder anderen Geheimfavoriten präsentiert, irgendeinen Überraschungskandidaten. Grundsätzlich Überraschungen sind sowieso immer was ganz Schönes, wenn sich Teams, die als krasse Außenseiter ins Spiel gehen, wenn die über sich hinauswachsen. Also so diese ganz typischen Geschichten einfach. Also einfach eine ganz typische WM, bei der wir nicht über irgendwelche Nebenschauplätze reden müssen.
Ja, Manu hat es angesprochen, mich beschäftigen auf einen die Nebenkriegsschauplätze. Ich hoffe, dass es auch politisch im Umfeld ruhig bleibt. Ich hoffe, dass es wirklich auch sehr gastfreundschaftlich und dass die Fans sich dort gut aufhalten können, dass man da nichts weiter hört. Und ich hoffe auch, dass die Organisation deutlich besser ist als bei der WM in Brasilien. Man denke auch an so, ja, unglückliche Besetzungen von Stadien, wie zum Beispiel in Manaus, wo es dann im Prinzip unmöglich war zu spielen. Ich hoffe, dass das diesmal alles ausbleibt und dass man wirklich auf den Sport gucken kann und dass man sich ruhigen Gewissens nur mit Fußball befassen kann. Fußballerisch hoffe ich, dass wirklich, dass es spannend bleibt, dass vielleicht auch mal ein bisschen mehr Tore fallen als zuletzt bei der WM. Und ich hoffe, dass ich auch die Favoriten denn am Ende enge Kämpfe liefern im Platz an der Sonne, also um den Sieg.
Ach ja, das würde ich alles direkt so gerne unterschreiben und wir sind damit auch am Ende unserer Folge und euch da draußen viel Spaß beim Hören, wo auch immer ihr seid. Macht's gut und kommt gut weiter in die Woche. Ciao.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.